Lob und Dank, lass uns Platz nehmen. Ich freue mich für den zweiten Gottesdienst in diesem neuen Jahr 2020. Gott ist da, Gott ist ein guter Gott und wir wollen Gott loben. Und wenn wir Gott loben, wir gehen mit 7 Meilen Schritten vorwärts. Halleluja. Der Segen, die Kraft liegt im Lob. Mein Thema heute ist, gehe Gottes Wege. Wie macht man das? Was sind die Wege Gottes? Also zuerst einmal, sag einfach Lob und Dank. Lob und Dank für gestern, Lob und Dank für vorgestern und sagt Lob und Dank für morgen und übermorgen und nächstes Jahr und nächstes Jahrzehnt. Lob und Dank. Ich möchte, dass du Gottes Wege gehst und nach Gottes Methode lebst und Gottes Arbeit tust. Gottes Wege sind heilig. Geschwister, sie sind einmalig, sie sind unwiederholbar, sie sind was Besonderes. Sie sind gerade auf uns, auf mich und dich zugeschnitten. Das sind die Wege Gottes. Gott geht mit uns ganz normal um. Er treibt uns nicht, er jagt uns nicht, er führt uns an der Hand, wie der Herr dich führt. Verstehst du, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Das sind die Wege Gottes und wir gehen geebnete Wege, Geschwister. Auch für das Jahr 2020, wir gehen geebnete Wege. Wer einmal drauf war, der sollte drauf bleiben und er sollte nicht mehr zurückgehen, sondern der sollte sagen, Herr, ich will dich nicht lassen, ich will dich nicht vergessen, ich will bei dir bleiben. Mein Thema wird auch sein, verlasse nicht die Wege Gottes. Da, wo Gott dich einmal draufgestellt hat, auf diesem Gleis oder in diese Richtung, bleib in diese Richtung. Du wirst immer wieder was finden, wie Gott dich dann weiterbringt, Schritt für Schritt. Wie führt Gott? Oder wie sind die Wege Gottes? Gott führt uns immer schrittweise. Nicht gleich 7 Meilen Schritt auf einmal, sondern nein, Schritt für Schritt, Etappe für Etappe. Gott geht immer weiter, Stück für Stück. Und noch etwas, was ich noch sagen möchte, bevor ich in die Predigt hineingehe. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Das hat da wahrscheinlich der Gorbatschow gesagt, aber es ist egal. Den bestraft das Leben. Gott zwingt niemand, du musst mir folgen. Gott zwingt niemand, du musst meinen Willen tun. Aber seine Wege sind köstlich, sind herrlich, sind wunderbar. Und so weiter. Er sagt, meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Gott hat immer für uns extra Wege. Für jeden Einzelnen, wenn auf dieser Welt 7 Milliarden Menschen es gibt, dann hat er 7 Milliarden verschiedene Wege und Etappen für jeden einzelnen Menschen. Seine Wege sind Königswege, hervorragende Wege, also edle Wege. Seine Wege findest du auf keiner Landkarte. Sie sind individuell für jeden ganz anders. Deshalb, wie er mich geführt hat, wird er dich nicht führen. Und wer dich führt, wird er mich nicht führen. Jeder ist individuell, extra Ausgabe Gottes. Und Gott führt jeden individuell. In Micha Kapitel 4, Vers 1 und folgende Verse, da lese ich, wir wollen von dem Weg des Herrn lernen. Wir wollen von dem Weg des Herrn lernen. Und heute Abend, ich will vom Weg des Herrn lernen. Wie führt Gott Menschen? Wie hat er Gott Menschen geführt überhaupt in der Geschichte? Wie war seine Methode mit uns Menschen? Wie hat sich der Heilige Geist offenbart? Wie hat er sie gelehrt? Ich will von deinen Wegen lernen. Wir müssen tagtäglich die Bibel zur Hand nehmen und mal gucken nach dem Kompass Gottes. Wie geht's mit mir weiter? Wenn wir den Himmel erreichen wollen, müssen wir diese Originalkarte zum Himmel haben. Die Sternenkarte oder welche Karte auch immer. Dass wir richtig den Weg finden, dass wir nicht dann gerade für die Weisen aus dem Morgenland nach Jerusalem tappen und dann praktisch in die Höhle des Löwen hineingehen. Wo ist der neue geborene König? Wir wissen es nicht. Aber die haben seinen Stern gesehen. Und die sollten bei diesem Stern bleiben, die sollten bei dieser Verheißung bleiben, die sollten bei dieser Offenbarung bleiben und sich nicht irgendwie bluffen lassen, das ist ein Tempel, eine große Kathedrale, da muss der liebe Gott zu Hause sein. Nein, Gott geht manchmal ganz anders. Gott findest du im Stall. Gottes Wege sind manchmal primitiv, Gottes Wege sind sehr einfach, sehr simpel. Wir wollen seine Pfade weitergehen, heißt es einmal in der Bibel. Wir wollen deine Wege lernen, o Herr. Gott ist schon überall gewesen, wo wir hinkommen, das ist nur noch nebenbei. Gott sagt zu Israel, da wo du hingehst, da war ich schon, ein paar Mal, schon sehr oft. So wie beim Tobias, der Engel, dieser junge Bursche, der dann also den Tobias begleitet, und dann sagt er zum Vater Tobias, da war ich schon lang, ich kenne die Leute in Ekbatan, ich kenne sogar die Familie. Was? Du kennst sie? Ja. Der Herr weiß die Familie, wo du hingehen willst, wo du dein Erbe abholen solltest. Der Herr weiß alle Kleinigkeiten von deinem Leben. Er hat dich programmiert. Mein Thema ist, gehe den Wege Gottes, wie er dich programmiert hat. Er ist uns vorausgegangen. Er kennt unsere Wege. Alle Wege sind, unsere Wege sind vor ihm offen, tagtäglich. Gott kennt jeden Tag, jeden Schritt, was du in deinem Leben machst. Gottes Wege sind schon längst perfekt, schon längst gegangen worden, schon längst ausgetreten. Menschen sind diese Wege gegangen und die haben sich bewährt und sie haben wirklich gute Dinge erfahren, wenn sie mit dem Herrn Jesus gingen. So auch die Wege, die wir noch gehen müssen, die sind offen vor dem Herrn. Du musst keine Angst haben, ich werde mich verlaufen, ich werde in die Irre gehen, mit mir wird was Falsches passieren. Nein, Gottes Wege sind gerecht, heilig und ja, was Besonderes. Also für mich persönlich sind die Wege Gottes besonders. Der Heilige Geist lehrt uns die Wege Gottes perfekter und gewisser noch kennenzulernen, dass wir uns auf diesem Weg bewähren, dass wir nicht abfallen, dass wir nicht von diesem Weg weggehen. Ach, das ist mir so steil. Weißt du, der Weg Gottes ist der schmale Weg. Der Weg Gottes ist nicht das, was du vielleicht dir vorstellst, so eine Autobahn, wo alle gehen. Nein, individuell, einzeln gehen die Leute auf diesem Weg. Und manchmal erscheinen uns Gottes Wege auch schwer, undurchschaubar und ja, wir können das nicht, das werden wir nie schaffen. Und doch, du wirst merken, wie du dann vom Herrn gepusht wirst. Du wirst dorthin gebracht, wo Gott dich haben will. Ganz einfach. Und er führt, seine Wege führen alle zum Ziel. So wie es einmal heißt, alle Wege führen nach Rom, so führen auch alle Wege Gottes, die du in deinem Leben dir ausdenkst und sagst, ja, wenn ich hier versage, was ist dann? Gott hat Plan B, Plan C, Plan D, Plan E, Plan F. Weißt du, geht ganz neuen Weg. Alle Wege führen zum Himmel, zur Herrlichkeit Gottes. Alle Wege. Wir sind von Gott erwählt, von Gott berufen und Gott selbst bereitet uns den Weg. Wenn wir den einen Weg versagen, für Gott ist das kein Problem. Manche Leute denken, ich bin gefallen, ich habe versagt. Ja gut, du hast dich falsch entschieden, du hast es falsch einprogrammiert, dein Navi, und jetzt bist du halt woanders gelandet. Ich habe auch mal einprogrammiert auf meinem Navi den einfachsten, den schnellsten, den kürzesten Weg. Und weißt du, wo ich gelandet bin? Auf einem Bauernhof. Statt auf der Autobahn. Weißt du, wir suchen immer so bequeme Wege und dann landen wir da, wo wir gar nicht hin möchten. Gottes Wege sind Heilswege, Wege der Gesundheit, wo wir gesund werden, an Seele, Geist und Leib. Seine Wege machen uns glücklich, da entdecken wir so viel unterwegs, dass wir gar nicht alles verkraften können. So viele Herrlichkeiten, auf herrliche Auen führt Gott uns, ja, führt uns zum Frieden, zur Freude, zum Vergnügen. Die Wege Gottes bringen uns weiter bis zum Ziel. Ich werde morgen Abend sprechen, der Weg Gottes führt zum Thron. Unser Weg ist eigentlich bestimmt, dass wir zum Thron kommen, dass wir ein Ziel haben. Jeder Einzelne von uns ist für den Thron bestimmt. Nicht, dass er gesund wird, dass er reich wird, dass er erfolgreich wird. Nein, er ist bestimmt für den Thron, dass wir Könige und Priester Gottes sind. Also ich bin ein König und ich bin ein Priester und ich bin ein Prophet. Weißt du, das sollen wir alles werden, das, was Jesus einmal gewesen ist. Der Psalmist sagt, kommt und lasst uns gehen hinauf zum Berge Gottes. Gottes Wege sind Herrlichkeiten und Herrlichkeitswege, die führen uns bergauf, führen uns zum Ziel, zur Stadt Gottes, zum neuen Jerusalem. Es ist nicht leicht, manchmal Gottes Wege so zu gehen für den fleischlichen Menschen, für den Egoisten und ja, der nur materiell denkt, Gott, das muss ich alles loslassen. Aber ich sage dir eines, Gottes Wege sind Wege, wo wir viel loslassen müssen, damit wir leicht spazieren können auf diesen Wegen. Ja, du brauchst nichts mitnehmen. Ich bin da mal mit meinen Enkelkindern in Schwabenland auf dem Feldberg und da kommt ein Mann, oder also ein paar Leute kommen, die bringen einen Hund mit und die haben dem Hund einen Rucksack aufgebunden. Also der Hund muss die Sachen da tragen für die Leute, das Vespe und was weiß ich auch alles. Also, aber hast du schon einen Hund mit Rucksack gesehen? Hast du schon einen Vogel mit Rucksack gesehen? Hast du schon irgendein Tierchen mit Rucksack gesehen? Nein, die leben ganz frei, entspannt. Und deshalb sagt Jesus auch, sorgt nicht für morgen und übermorgen. Sorgt nicht fürs Essen, sorgt nicht fürs Wohnen, sorgt nicht für die Kleidung. Es wird euch gegeben. Und wenn es ganz schlimm wird, wird ein Fell wachsen. Kein Problem. Seine Wege sind Wege, die vorbereitet sind. Gott gibt immer das, was man braucht. Das gibt er. Auf dem Weg Gottes, ja, wird von uns erwartet, nur, dass wir diesen Weg gehen. Mehr müssen wir nicht tun. Wir müssen nur Schritt für Schritt mit dem Heiland in die Hand nehmen und mit ihm gehen. Ja, wir werden nicht gefahren. So viele Christen möchten gefahren werden wie der Seilbahn. Ich möchte dort hinaufgehen. So, das sind so viele Seilbahnchristen. Die modernen Christen sind Seilbahnchristen. Sie wollen einfach nur hochgezogen werden. Aber du erlebst nicht die Natur. Du erlebst nicht die Welt. derjenige, der hochkraxelt auf dem Berg, der erlebt die Berge, der erlebt die Schönheit der Natur, der wird mal müde, wird erschöpft, aber der erlebt was. Und Gott will, dass wir was erleben auf dem Weg zum Himmel, auf dem Weg zur Seligkeit. Aber Christen möchten gefahren werden. Oh, wann kommt da so ein Wagen, der mich abholt? Auf dem Weg Gottes muss man zu Fuß gehen. Jesus war ein Wanderer, er ging zu Fuß. Er ging für Bass, übersetzt Luther mal einmal. So, das ist für viele anstrengend, zu Fuß zu gehen. Sogar unbequem und stressig, aufwendig und manchmal sehr mühsam. Es ist so beschwerlich, sogar nervend. Dem Fleisch ist es so unbequem. Muss ich alles zu Fuß machen? Ja, überall, wo ich hin möchte, einfach um meinen Auftrag zu erfüllen. Ich werde noch ein paar Dinge sagen, was mir groß geworden ist. Die Wege Gottes sind dornig und stachelig. Und Gott sagt, als er den Menschen aus dem Paradies vertrieben hat, Dornen und Disteln werden auf deinem Weg wachsen. Du wirst schwitzen müssen, du wirst dich anstrengen müssen, du wirst arbeiten müssen, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Das ist nämlich der Weg Gottes. Manche Leute denken, ja, mir fällt alles so wie im Schlaraffenland alles in den Mund. Da kommen die ganzen gebratenen Händel und ich kann nur einfach nehmen und genießen, so wie die Kinder Israel einmal da in der Wüste waren, einfach so ein paar Wachteln fangen und dann grillen. Der Heilige Geist kommt uns zur Hilfe, wenn wir in Not sind. Seine Wege, jetzt pass auf, Gottes Wege sind verborgene Wege, sind uralte Pfade, so wie hier die alten Wolfspfade. Manchmal wundern sich, wie kommen die Wölfe gerade hier in dieser Gegend? Die gehen auf den uralten Wolfspfaden. Schon Generationen von Wölfen sind diesen Weg gegangen. Und auch wir gehen Wolfspfade in unserem Leben. Gott hat diese Wege in unser Leben hineingeschrieben, in unserem DNA, in unserem Programm, sind uralte Lebenspfade. Gottes Wege sind vollkommen, Psalm 18, Vers 31. Und die Worte des Herrn sind durchleuchtet. Die Wege Gottes ist nichts für Selbstgerechte, die von sich eingenommen sind. Ich weiß das schon alles, ich brauche das nicht. Nein, wir sind von Gott abhängig. Und du führst mich auf rechter Straße um deines Namens willen. So geht's bei Gott. Diesen Weg gehen nur Menschen, die von Gott gerecht, geheiligt, selig gemacht worden sind, die Jesus angenommen haben, die Gnade erlebt haben. Nur die können diesen Weg gehen. Ohne der Gnade Gottes wirst du nie schaffen, den Weg Gottes zu gehen. Und du musst erfüllt sein vom Heiligen Geist. Denn welche der Geist leitet, die sind wahre Kinder Gottes. Nicht alle, die nur Halleluja rufen oder die beten, die in die Kirche gehen, sind Kinder Gottes, die getauft sind. Nein, welche der Geist Gottes leitet. Das ist ein ganz großer Unterschied, ob uns der Heilige Geist leitet oder unser Verstand uns leitet oder die Menschen uns leitet, eine Organisation uns leitet. Wer leitet uns? Von wem werden wir gesteuert? Diesen Weg können nur Menschen betreten, denen Gott begegnet ist, den Weg Gottes. Und kein Unreiner und kein Sünder wird auf diesen Weg gehen, so steht es in der Heiligen Schrift. Sehr ernst. Menschen, die vorher Gott persönlich begegnet sind, von Gott erwählt worden sind, von Gott gerufen worden sind und von Jesus gezogen wurden, die gehen auf diesen Weg. Die wandeln mit dem Herrn. Und da muss nicht äußerlich was ganz Großes und Gewaltiges sein. In der Bibel, im Alten Testament, noch ganz, ganz weit vorne vor der Sintflut, da heißt es, und Henoch wandelte mit Gott. Die Welt von Henoch, das war eine korrupte Welt. Da waren Dämonen, da waren alles mögliche negative Geister und Mächte unterwegs und Henoch wandelte mit Gott, auch wenn keiner mit ihm ging. Er war ja mit Gott unterwegs. Menschen, die von Gott gelehrt worden sind, die von Gott gerufen werden, die finden diesen Weg. Andere haben gar keinen Zutritt. Die wollen auch gar nicht. Ach, diese Gratwanderung, verstehst du? Da, wenn ich ausrutsche, da gehe ich verloren. Die werden die Tür nicht einmal finden, die schmale Pforte. Schon da fängt der Zirkus an, dass die Leute die enge Pforte nicht finden. Und denen werden die Engel die Dinge nicht ausliefern, die sie wissen müssten, wo es lang geht. Die werden die Zeichen nicht finden. Die werden in der Irre gehen, die werden sich verlaufen. Denen wird Gott nichts überlassen, aber die Heiligen, die sind informiert von oben. Einige Gedanken über die Wege Gottes möchte ich mit euch heute teilen. Was sind die Wege Gottes? Zuerst einmal, die sind großartig. Halleluja. Die Wege Gottes sind fantastisch. Sie führen von Sieg zu Sieg, von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Erfahrung zu Erfahrung. Man lernt immer was Neues. Man bleibt nie stehen an einem Punkt. Es sind von Gott selbst bereitete Wege, die wir wandeln. schon von Gott ausgetreten, wir müssen nur in die Spur Gottes gehen. Schön brav in die Spur Gottes gehen. Und Gottes Spuren sind leicht, dass wir das verkraften können. Eigentlich, die Spur Gottes ist planiert für uns. Wir müssen nur den Weg betreten. In Epheser Kapitel 2, Vers 10, da heißt es, denn wir sind sein Werk geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Gott hat schon alles vorbereitet. Wie werde ich gesund? Wie werde ich fröhlich? Wie werde ich gestärkt? Wie werde ich gesegnet? Diese Wege sind vorbereitet, schon vorgebetet. Wir müssen nur nachbeten. Das ist so einfach und so simpel. Diese Wege sind von Gott bis ins Detail durchdacht und geplant. Und wir finden in der Bibel, das wird uns angewiesen, mach das. Erforsche mich, Gott, und erfahre meinen Weg und sehe, wo ich stehe, korrigiere mich, bring mich auf den richtigen Weg. Wir glauben, wir sind immer auf dem richtigen Weg. Ich mache immer das Richtige. Aber das ist nur Einbildung. Wir sind alles hilflose Menschen. Wir können das nicht. Wir brauchen seine Hilfe. Wer diesen Weg geht, der wird von Gott gerufen. Aber der kriegt keine Landkarte, keinen Stadtplan, gar nichts, keine Anweisung. Gott sagt zu Abraham zum Beispiel, Abraham, komm raus aus Ur in Chaldea, hier gehst du unter. Die Leute sind hier alle versaut. Die sind alle antigöttlich, antichristlich, antiheiliger Geist. Die wollen von Gott nichts wissen. Die haben lauter Götter um sich herum. Abraham, komm raus. Und Abraham packt die Sachen und sagt, Herr, wo soll ich gehen? Ich werde dir sagen. Gott gibt einen Impuls für uns. Und wir müssen nur nach den Impulsen Gottes gehen. Und dann geht sein Vater noch mit. Weißt du, den schüttelt er gar nicht ab. Der Vater, und Gott hat ihm klipp und klar gesagt, du sollst aus deinem Vaterhaus rausgehen. Aber nein, was macht Abraham? Er sagt, ich kann doch meinen alten Vater, meine alte Mutter nicht zurücklassen. Und nimmt den alten Vater mit. Und was macht Gott? Bis der Tara starb, dann ging es wieder weiter. Bis ein Problem gelöst ist, dann geht es wieder weiter. So sind die Wege Gottes. Wenn wir ein Problem gelöst haben, dann wird die nächste Etappe uns gezeigt. Jetzt geht's hier weiter. Jetzt geht's ins gelobte Land. Aber vorher bist du noch vor dem gelobten Land. So wie Abraham. Wir sind von Gott gerufen. Aus dem Götzendienst heraus. Aus dem Materialismus heraus. Und wir werden herausgerufen aus der sündigen Welt. Von den bösen Menschen werden erlöst. Denn was macht uns wirklich krank? Sind die bösen Menschen in unserer Umgebung. Menschen, die uns nicht gut gesonnen sind, die selbst krank sind, die selbst kaputt sind, die machen einen krank und kaputt. Lass dich nicht anstecken. Was auch immer ist. Wir werden herausgeführt von Abhängigkeiten, von Gebundenheiten, wo wir uns irgendwie verzettelt haben. Erst als der Vater Tara gestorben ist, ging mit Abraham wieder weiter. Auf dem Weg Gottes gehen nur ganz freie Menschen, die erlöst worden sind. Die Frage ist, bist du schon erlöst? Ja, ich glaube an Gott. Der Teufel glaubt auch an Gott. Es ist kein großes Kunststück, an Gott zu glauben. Wir sind ja in der Natur. Von nichts kann nichts kommen. Wir glauben nicht an Evolution und dass der Mensch von Affen abstammt. Wir glauben, dass Gott ein reeller Gott ist. Ja, aber erlöst ist man deswegen noch lange nicht. Erlösung ist, dass ich alles losgelassen habe, was mich bindet, was mich knechtet, was mich verdirbt, was mich versauert, vermurkst. Auf dem Weg Gottes gehen freie Menschen, ja, die einfach sagen, ich verantworte mein Leben, ich lebe mein Leben so, wie Gott es will, wie Gott es gewollt hat, dass ich lebe. Und Gott will für jeden Einzelnen was ganz anderes. Jeder wird individuell von Gott geführt, jeder Einzelne. Jeder Einzelne hat eine ganz andere Geschichte. Ganz anderen Hintergrund, ist in einer ganz anderen Familie hineingeboren. Ja, und hier müssen wir unsere Welt, unsere Probleme lösen. Und Menschen, die nicht auf Gott hören, sondern auf alles Mögliche, die werden verunsichert, verwirrt. Die verfangen sich irgendwelche Netzwerke. Gottes Wege gehen nur echt Erlöste, Geschwister, nur echt Erlöste. Nur Menschen, die sich wirklich auf Gott konzentrieren. Die nicht nach menschlichen Instinkten gehen, was gerade in ist oder was ich gerne machen würde, was ich gerne haben würde. Ja, ich würde vielleicht vieles haben wollen, aber nicht alles dient mir zum Besten. Nur solche, die vom Heiligen Geist geleitet werden, die einen göttlichen Instinkt haben, die einen ganz persönlichen Draht zu Gott haben, die die innere Stimme hören und verstehen, die Stimme des guten Hirten, die werden geleitet. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt der Herr Jesus. Diese Menschen, die Jesus wirklich kennen, die haben ein Gespür für Gott, die haben einen inneren Kompass, die wissen ganz genau, Ich war hier schon ein paar Grad, auch wenn es so ein Grad ist, vom Ziel ab. Und wir müssen lernen, eigentlich mit unserem Kompass, innerem Kompass umzugehen. Bei uns hier in unserer Hemisphäre zeigt unser Kompass immer Richtung Norden. Hoch im Norden ist der Thron Gottes, steht einmal beim Hiob. Hoch im Norden ist der Thron Gottes, irgendwo in den Schneebergen, in den Spitzbergen oder wo auch immer. Hoch oben ist der Thron Gottes. Ja, und dorthin zieht immer diese Nadel, das Magnetfeld zieht diese Nadel dorthin, hoch im Norden. Andere verlaufen sich, ach, da ist nichts zu finden. Und ich habe eines festgestellt, wenn ich den Weg Gottes gehe, manchmal bin ich so menschlich orientiert, da ist nichts zu finden, da ist nichts los, da passiert nichts. Und gerade wenn ich denke, da passiert nichts, da passiert unheimlich viel. Wenn ich frustriert bin und denke, da ist alles nur leer, nur Spitzberge, nur Bären laufen da rum oder nur Schnee und Eis ist da. Aber du weißt gar nicht, wie gewaltig und großartig die Schöpfung ist, was alles passiert. Den Weg Gottes gehen geistlich bewährte, geprüfte, geleitete Menschen, die bereit sind, Glaubensproben zu bestehen, die bereit sind, sich führen zu lassen, die noch lernfähig sind. Und ich sage dir eine Wahrheit, die meisten Christen sind nicht mehr lernfähig. Die glauben, ich habe die Bibel einmal durchgelesen, ich weiß schon alles. Aber guck mal, Newton hat 34 Mal die Bibel durchgelesen und er hat nicht aufgehört, die Bibel zu lesen. Und so ein hoher Geist, der diese Gravitationskräfte entdeckt hat, hat die Bibel gelesen, sich mit der Bibel beschäftigt, 34 Mal. Manche Christen haben nicht einmal einmal durchgelesen. Lies mal die Bibel einmal durch. Du liest jeden Schmöker, jeden Roman, jeden Krimi, aber lies mal das Wort Gottes, denn das ist, was deine Seele speist. Aber da ist nichts drin, das kenne ich schon alles. Das kenne ich von Konfirmandenunterricht, von Religionsunterricht, das weiß ich schon von klein auf. Selbst wenn du das alles weißt, aber wenn du liest und während du das Wort Gottes liest, entdeckst du wieder neue Wahrheiten. Das ist es. Das ist der Weg, den ich gehe. Du musst wissen, wie man auf diesen Weg kommt und wie man diesen Weg geht, wie man sich auf diesem Weg benimmt. Sei nicht zu übermütig auf diesem Weg. Oh, Halleluja. Weißt du, dieser schmale Weg ist eine Gratwanderung. Einmal links und dann bis ab in den Abgrund. Oder einmal rechts, bis wieder auch im Abgrund. Du musst genau auf der Bergkamm dort wandern und nicht leichtfertig werden. Und so viele Christen werden leichtfertig auf dem Weg Gottes. Ja, ich bin getauft, ich bin sicher, in Jesu Armen. Und dann fallen sie ab und dann wundern sich, dann wachen sie im Krankenhaus auf oder in der Unfallstation oder wo auch immer. Du musst wissen, wie komme ich auf diesen Weg Gottes? Eigentlich sollte man für gläubige Christen Führerschein machen lassen. Weißt du, es gibt so viele Schwarzfahrer, die fahren im geistlichen Leben ohne Führerschein, aber die haben nie Führerschein gemacht. Weißt du, die kennen die Verkehrszeichen nicht. Die denken, ich bin in dieser Welt, ich lebe. Aber nein, wir müssen Führerschein machen, auch für den Glauben. Glaubenskurs. Und du kannst auf unsere Seite gehen, auf unsere Seite www.matthäus.net und dann findest du auch Glaubenskurs für Anfänger. Wenn sich jemand bekehrt, was da nacheinander kommt, Buße, Bekehrung, Taufe, Erfüllung mit dem Heiligen Geist, Zugehörigkeit zu einer Gemeinde oder im Kreis von einigen gläubigen Christen, dass man zusammengehört. Einfach, dass man weiß, was muss ich tun. Und diejenigen, die den Glaubenskurs mitgemacht haben, die stehen heute noch. Und die nicht mitgemacht haben oder abgebrochen haben, die sind verloren gegangen. Irgendwo sind sie abgedriftet. Du brauchst einen Führerschein. Ja, ich habe dieser Tage mit jemandem gesprochen, der sagt, ja, was ist hier so anstrengend? Ich habe schon 20 Fahrstunden. Ja, und am schwersten, nicht die Fahrstunden sind das Schlimmste, die theoretische Prüfung. Die theoretische Prüfung. Über 200 Fragen werden da gestellt in dieser theoretischen Prüfung. Weißt du, wenn du nachher mit dem Heiland lebst, dann fährst du blind. Also ich fahre eigentlich blind. Ich weiß so, wenn das kommt, reagiert, ich schaue schon auf die Zeichen. Ich weiß nicht, wie das ist, aber auf jeden Fall, wenn man geübt ist, wenn man viele tausende Kilometer gefahren ist, weiß man, wie man fährt. Aber es gibt so viele Christen, die haben noch nie Führerschein gemacht, geistlich. Das sind geistliche Schwarzfahrer. Die sollten für ihr Leben ein Fundament legen, eine gesunde Basis. Die sollen richtig aufgeknöpft sein. Weißt du, wenn du einmal dich falsch aufknöpfst, dann stimmt alles nicht. Du kannst schimpfen, so viel du willst. Du kannst denken, was du willst. Und so ist es auch im geistlichen Leben. Was sind so die Testfragen für die, die auf dem Weg Gottes wollen? Wer Gottes Weg gehen will, der muss bereit sein, das Leben Jesu zu leben. das Leben Jesu zu studieren. Deshalb lies die Evangelien, nicht die Psalmen. Weißt du, das ist Schmalz für deine Seele, nur die Psalmen. Aber du sollst die Evangelien lesen. Dort wird uns gezeigt, was ist das Leben Jesu. Jesus sagt, lernet von mir. Wir sollen von Jesus lernen. Ja, es ist wunderbar. Der Herr ist mein Hirte. Verstehst du? Das ist schön zu wissen, dass der Herr dein Hirte ist. Aber davon kannst du nicht leben. Wie weidet, wie lenkt, wie steuert mich der Herr? Das ist so wichtig, dass wir das alles wissen. Jesus hatte eine Sendung. Und so auch du und ich, wir haben auch eine Sendung. Jesus musste auch lernen. Er lernte, als er hier auf dieser Erde war, Jesus lernte Gehorsam. Du glaubst, Jesus hat nichts gelernt. Er musste gehorsam lernen. Er musste beschnitten werden. Er musste das und er musste das und er musste sogar Kirchensteuer zahlen. Und dann sagt zum Petrus, geh zum See dort unten, wirf den Angel aus und der erste Fisch, den anbeißt, den zieh raus und dann schaust, was im Maul drin hat. Da war ein Drachme drin, also Geld aus der Makkabäerzeit. Gibst das dem Tempel. Das ist sehr wertvoll, diese Münze. Ja, und Jesus hat sich angepasst in dieser Gesellschaft. Er ist nicht ausgeflippt, ich bin der Sohn Gottes, mir ist alles untertan, ich habe alle Macht und alle Gewalt. Nein, er lernte Gehorsam an dem, was er litt. So steht es in der Bibel. Jesus lernte Gehorsam an dem, was er litt. Jeder kann triumphieren, lachen und im Sieg leben, wenn er nicht leidet. Aber Jesus lernte Gehorsam an dem, was er litt. So, der Weg Gottes ist eigentlich jetzt bitte, ist keine Halleluja-Predigt, was ich heute halte. Aber ich möchte dich zu Halleluja bringen, dass du sagst, gut, ich lerne. Wir rühmen unsere Trübsale, wie Paulus sagt. Er lernte an dem, was er litt. Jesus musste durch viele Anfechtungen gehen, frisch nach der Taufe, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Weißt du, nicht der Teufel, der Heilige Geist führte Jesus in die Wüste. Lies mal richtig, wie es dort steht. Der Heilige Geist führte Jesus in die Wüste, dass er versucht würde. Merkwürdig. Der Heilige Geist führt uns in die Wüste, dass wir versucht werden. Da ist er mit den wilden Tieren zusammen, da ist er mit dem Teufel zusammen und der Teufel arbeitet so an seiner Seele und da weiß ich, was in Jesus drin steckte. Er beweise deine Macht. Jesus wollte, ja, der hätte am liebsten seine Macht bewiesen, mach die Steine zu Brot. Aber der Heilige Geist lehrte, sei ruhig, beweis niemand was, leb dein Leben und wenn du Hunger hast, du hast dir vorgenommen, 40 Tage zu fassen, fasse die 40 Tage. Oder spring vom Turm und beweise, dass du Sohn Gottes bist. Bis zum Schluss hat der Teufel ihm keine Ruhe gegeben. Steig vom Kreuz runter, dann werden wir glauben, dass du der Messias bist. Anderen hat er geholfen, sich selber kann er nicht helfen. Er lernte Gehorsam an dem, was er litt. Merkwürdig, komisch. Das hörst du heute nicht oder kaum noch. Jesus lernte durch Zweifel, durch Kritik, durch Verleumdung. Wie oft wurde er von den Pharisäern und Schriftgelehrten so durch Kakao gezogen. So herausgelockt, soll man dem Kaiser Steuern zahlen, in welcher Vollmacht lehrst du da und so weiter. Er wurde verraten. Jesus lernte Gehorsam an dem, was er litt. Das sind die Wege Gottes, ihr Lieben. Er wurde missverstanden. Seine Jünger haben ihn nicht verstanden. Und bist du bereit, von Jesus zu lernen? Da steht nicht viel. Er lernte an dem, was er litt. Wer auf dem Weg Gottes will, der muss also Führerschein machen. Wo auch immer. Wenn du im Leben hier, wenn du nicht freiwillig diesen Glaubenskurs mitmachst, dann wirst du diesen Glaubenskurs durchmachen müssen in deinem persönlichen Leben. Durch viele Prüfungen, durch Höhen und Tiefen. Da wird es mal bumsen, da wird es mal krachen, da wird es mal Scherben geben, da wirst du in der Sackgasse landen. Und dann wirst du lernen. So wie Jesus. Die müssen in die Fahrschule gehen. Entweder kommen wir zu den Menschen in der Fahrschule und lernen in der Gemeinde, ja, uns unterzuordnen, oder wir unterordnen uns Gott und sagen, Herr, dein Wille geschehe. Er lernte Gehorsam an dem, was er litt. In der Führerschein, also in der Fahrschule, gibt es Theorie und Praxis. Nicht nur Theorie. Mopedführerschein kannst du theoretisch machen, aber Autofahren musst du schon ein bisschen praktisch, mal eine Nachtfahrt machen, mal einparken, mal was weiß ich, überholen und dich überholen lassen. Das ist es. Prüfungen sind hier normal, ganz normal. Er lernte Gehorsam an dem, was er litt. In 2. Chroniker, Kapitel 32, ist die Geschichte vom Hiskia. Und Hiskia, ja, der will das Reich Gottes bauen, den Tempel erneuern, der hat so viel vor. Da ist so viel vor. Und plötzlich kommt der Prophet Jesaja zu ihm und sagt: Bruder, Majestät oder König oder was weiß ich, mein Herr, ja, du wirst sterben. Weißt du, was der Hiskia gemacht hat? Er hat noch so viel vorgehabt. Und der Prophet sagt: Du wirst sterben. Was würdest du machen, wenn du morgen wüsstest, dass du morgen sterben wirst? Und was hat der Hiskia gemacht? Er dreht sich zur Wand und weint zur Wand und sagt: Gott, ich habe noch so viel vorgehabt. Und was ist geworden? Nichts. Gott nimmt niemand auf, den er nicht getestet hat. Und Gott hat den Hiskia getestet und versucht. Da heißt es, und Gott versuchte den Hiskia, wie er steht. Sucht er nur seine Ehre? Will er sich selbst nur verwirklichen? Oder will er nur Gott verwirklichen? Ja, ich will den Tempel. Ich will alles nur gut machen wieder, was dir alles die Generationen vor mir versaut haben. Man muss nicht Theologie studieren, um die Bibel zu verstehen und den Willen Gottes zu erfassen. Du musst nur ehrlich zum Vater im Himmel beten und sagen: Vater, was willst du? Was willst du von meinem Leben? Wer wiedergeboren ist und den Heiligen Geist hat, der erfährt schon aus dem Wort Gottes, was der Wille Gottes ist. Und dann kommst du in Situationen rein, in die du gar nicht hinein willst. Da stehst du plötzlich wie ein Ochs vom Tor und sagst: Wie geht's jetzt weiter? Ja, da steht alles bereit, da ist die ganze Scheune voll mit Grünfutter und dann stehst da: Wo soll ich anfangen? Und meistens ist es dann so, du kannst gar nicht mehr anfangen. Ochs vom Tor, das ist eine Geschichte aus der Bauernzeit. Da stehst du da, breitbeinig: Herr, was soll ich tun? Da liest die Bibel und die Bibel spricht dann dich ganz persönlich: Mein Sohn, das ist für dich und du hast nicht genommen und dem Lumpen hast du alles gegeben, da diesem verlorenen Sohn. Wer Gott wirklich liebt, der wird die Bibel studieren, lesen und vergleichen und forschen und so weiter. Was kann ich von Gott lernen? Wie kann ich mein Leid richtig in den Griff bekommen? Wie kann ich meine Sorgen, meinen Kummer unter Kontrolle bekommen? Wie kann ich das machen, dass ich mich nicht gehen lasse? Wer sich mit der Bibel beschäftigt, hör mir zu, ob du es glaubst oder nicht, der beschäftigt sich mit Gott. Also, wenn du den Weg Gottes kennenlernen willst, fang an, dich mit der Bibel zu beschäftigen. Fang an, die Bibel zu lesen. Nur die Bibel. Und es ist was Köstliches, nur die Bibel zu lesen. Du wirst es nicht glauben. Ich habe die schönsten Stunden erlebt, einfach nur meine Bibel gelesen. Glücklicherweise, die Bibel, die ich hatte, die hatte noch Kommentare und Fußnoten. Ich habe einmal die Bibel durchgelesen, nur an den Fußnoten, weil mich das interessiert hat. Aber es tat mir gut, die Bibel zu lesen, Gottes Wort zu studieren. Und dann sehen wir, wie Gott die Menschen geführt hat, wie den Hiskia geführt hat. Dann kannst du plötzlich auf einmal nicht mehr genug von Gott zu erfahren. Leider haben wir in unserer Zeit so viele theologisch-liberale Strömungen, was uns den kindlichen Glauben an der Bibel zerstört. Ich kenne sogar freikirchliche Bibelschulen, da musst du zuerst deinen kindlichen Glauben abschwören, lieber Vater, diesen kindlichen Glauben. Und genau das ist, was Jesus lehrt, den kindlichen Glauben. Euer himmlischer Vater weiß das, was ihr bedürft. Also wir müssen lernen, kindlich zu glauben. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Behalte deinen kindlichen Glauben. Da steht: Jesus heilt der Kranke, und dann nimm das als wahre Wünsche und glaub nicht, was die Theologen erzählen. Sowas gibt's nicht, das ist die Zeit der Wunder ist vorbei. Nein, die Zeit der Wunder fängt erst an. Weißt du, wir gehen einer endzeitlichen Zeit entgegen, da werden wir die Wunder brauchen. Wir werden Brotvermehrung brauchen. Wir haben jetzt mit unseren Berliner hier Neujahr Pfannkuchen oder wie ihr das auch immer sagt, wir haben wirklich Wunder erlebt. Ich habe nur so und so viel gekauft und es blieb immer übrig. Jedes Mal haben wir genommen, sogar Leuten geschenkt und am nächsten Tag war es immer noch da. Also sowas gibt es. Einfach Vermehrung. Gott vermehrt, dass es nicht zu Ende wird. Und wir haben nachher nochmals selber nach Hause genommen. Ein paar, verstehst du? Und es blieb immer übrig. Wenn Gott segnet, bleibt immer was übrig. Halleluja. Ist egal. Also, aber wir müssen einfach Gott vertrauen. Und denken: Ich habe zuerst gedacht, es wird nicht reichen für die Gemeinde. Ich habe Angst gehabt. Und was ist? Es war mehr als genug. Wenn Gott da ist, behalte den kindlichen Glauben. Gott kann vermehren, die aus 2 Fischlein und 5 Brötchen kann er Tausende speisen. Und wir werden solche Wunder brauchen in der Endzeit. Wenn wir nicht mehr kaufen noch verkaufen können, wenn das Mahlzeichen des Tieres ausgegeben wird, wenn die Bank dir kein Geld mehr gibt, wenn du nicht mehr kreditwürdig bist. Gott tut immer noch Wunder. Er heilt immer noch Kranke. Er macht immer noch Gebundene frei. Nein, das war alles früher. Oder früher haben sie in Zungen reden müssen, weil sie die Fremdsprache nicht kannten. Du, Paulus kannte bestimmt 7 Sprachen, wenn ich so dann sehe, was er konnte. Hebräisch, konnte Griechisch, konnte Aramäisch. Ja, schon 3 Sprachen, verstehst du? Und dann wird er wahrscheinlich auch noch Lateinisch gekonnt als römischer Bürger. Da hat man es nicht gebraucht, aber Paulus sagt, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle zusammen. Und das ist das Geheimnis, wie geht man den Weg Gottes? Dass man sich nicht von ungläubigen Menschen sich ablenken lässt, dass man einfach weitermacht, dass man weiter betet und seinem Herrn dient. So viele Theologen bezweifeln die Auferstehung Jesu. Ich habe hier in Neukölln einen Pfarrer gehabt, der hat gesagt, ich kann meinen Dienst nicht mehr tun in der Kirche, die glauben nicht mehr an die Auferstehung Jesu. Jesus ist nur im Geist auferstanden, aber nicht in Wirklichkeit. Aber hör mal, was die Apostel sagen, er ist wahrhaftig auferstanden. Und wir können nicht lassen, von der Auferstehung zu predigen. Dann hat er seinen Dienst quittiert und sagt, ich möchte nicht einer Kirche dienen, die an der Auferstehung Jesu Christi nicht glaubt. Denn ist Christus nicht auferstanden, ist unsere Predigt vergeblich, ist unser ganzer Glaube vergeblich, ist alles umsonst und für die Katz. Moderne Theologen stellen die Bibel als Mythen und Legenden hin, alles nur Erzählungen. Gute Nachtgeschichten für die Kinder. Sie erzählen, dass die Auferstehung Jesu unecht war. Die haben sich nur eingebildet in ihrer Fantasie. Das war ihr Wunschdenken. Ja, für mich ist Jesus wahrhaftig auferstanden und Jesus lebt. Und weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich glaube nicht den Schmarrn, was die Theologen erzählen. Gott ließ die Versuchung Hiskias kommen, um ihn zu versuchen, wie fest er im Glauben ist. Gott erlaubt, dass du mit Menschen zusammenkommst, die ungläubig sind, die dich in Frage stellen, die alles bei dir hinterfragen. Wenn du ein Christ bist, dann müsst du dich anders benehmen. Also die fordern dich sogar raus. Oder wo ist denn jetzt dein Glaube? Unser Glaube muss ein bewährter Glaube sein. Feuerproben muss es bestehen. Einfach durch das Feuer mal durch, die Prüfung durch. Und in 2. Chroniker Kapitel 32, Vers 31 lese ich, Gott hat ihn verlassen, diesen Hiskia. Gott hat ihn verlassen, um ihn zu versuchen. Der Weg Gottes. Gott hat manchmal dich und mich verlassen, um uns zu versuchen. Was machst du dann? Wenn du von Gott verlassen bist, Jesus lernte Gehorsam an dem, was er litt, steht in meiner Bibel. Und hier, dieser Hiskia wurde von Gott verlassen, um Gott wollte zu sehen, was macht der Mann? Wird er zu den Ärzten rennen? Wird er zu den Psychologen rennen? Wird er, was weiß ich, verzweifeln, verzagen? Was wird er machen? Was machst du, wenn Gott nicht hilft? Was würdest du machen? Gott will wissen, was wird man machen, wenn du kein Wunder erlebst, keine Gebetserhörung erlebst, wenn es nichts da ist, wenn du kurz vor Verhungern bist. Wie benimmst du dich da, wenn Gott nicht auf dich aufpasst, wenn Gott nicht für dich sorgt? Was passiert da? Gott wollte den Hiskia sehen. Was macht er, wenn es heißt, bestelle dein Haus, du wirst morgen sterben oder bald sterben? Was macht er da? Schreibt er sein Testament? Nein, Hiskia dreht sich zur Wand und fängt an zu plärren. Mein Gott, ich habe noch so viel vor. Mein Leben darf noch nicht zu Ende sein. Was machen wir, wenn wir Gott nicht spüren? Wenn Gott uns nicht gleich antwortet, wenn wir nicht sofort seine Hilfe bekommen, wo rennen wir hin? Eine andere Geschichte ist 1. Mose 22, Vers 1. Gott sprach zu Abraham, Gott hat Abraham versucht. Ja, Gott hat Abraham versucht und wollte herausfinden, was er macht. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du hast, und opfere mir auf dem Brandopferaltar. Was machst du, wenn Gott plötzlich von dir fordert, opfere mir das und jenes? Jesus lernte Gehorsam an dem, was er litt. Das sind Wege Gottes. Geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und jetzt ist er im Heiligen Land. Und dann, ja, wie soll es jetzt weitergehen? Da ist der Bub schon 17 Jahre alt. Und der soll jetzt geopfert werden. Und wo soll er geopfert werden? Und Gott sagt, ich werde dir den Berg zeigen, wo er geopfert werden sollte. Auf dem Hügel Moria, was später Golgatha war. Und dann, er ist bereit zu opfern und dann ist sein Messer zieht und den abschlachten möchte sein Bub, der ist ja gefesselt. Weißt du, nicht nur für Abraham war das eine Glaubensprüfung, auch für den Isaak war das eine Glaubensprüfung. Sich fesseln lassen und sich abschlachten zu lassen. Da sitzt er da. Vati, ich bin bereit zu sterben. Mach mit mir, was du willst. Und plötzlich, als er das Messer sieht, plötzlich, er steht aus der Ecke, ist ein Bock da und sagt, nimm diesen Bock und opfer statt deines Sohnes. Aber Gott wollte ihn bis zuletzt, bis in der letzten Minute, allerletzten Minute testen und prüfen, ist er bereit, alles für mich zu geben? Ist er bereit? Und dann heißt es, und nun erfahre ich die Wahrheit, dass du Gott über alles liebst. Gott wollte wissen, was in seinem Herzen wirklich ist. Das sind die Wege Gottes. Gott will wissen, was in deinem Herzen wirklich ist. Er weiß, wenn du Freiheit hast, wenn du nicht verfolgt wirst, wenn du nicht angespuckt wirst, wenn du nicht beleidigt wirst als Christ. Also da kannst du sagen, Halleluja, ich liebe den Herrn. Aber stell mal vor, man beraubt dich, man plündert dich, man verachtet dich und so weiter. Kannst du da auch noch Halleluja schreien? Bei uns war Samuel Fuhrer, ein Evangelist aus der Schweiz, mal in der Gemeinde, eine ganz tolle Geschichte erzählt, die habe ich nicht mehr vergessen. Und erzählte, er war in einem Bibelkreis oder in einer Gemeinde, da waren so ein paar ausgeflippte Christen. Halleluja, Lob und Dank, Halleluja, Lob und Dank. So diese Halleluja-Menschen, Halleluja, Lob und Dank. Und dann ist eine Schwester, die schenkt Kaffee aus und dann schüttelt bei ihm Kaffee rein. Halleluja, danke für diesen schönen Kaffee. Halleluja, Halleluja. Weißt du, manche Leute sind nur noch Halleluja-Schreier. Entschuldigung. Und dann verschüttet sich eine Schwester, diese Schwester, die jetzt Kaffee ausgeschenkt hat, und da ist ein Fleck im Kleid. Und die Schwester, die vorher noch so Halleluja gerufen hat, die bäumt sich auf, die schreit. Ein Fleck im Kleid. Dann sagt der Samuel Fuhr, das erzählt mir, oder hat bei uns erzählt, dann ist mir rausgerutscht. Halleluja, ein Fleck im Kleid. Ein Fleck im Kleid. Kannst du auch da Halleluja sagen, wenn du einen Fleck im Kleid hast? Wenn du Krebs hast? Halleluja. Halleluja, wenn du kein Geld hast? Halleluja, wenn alles gegen dich arbeitet? Halleluja, ein Fleck im Kleid. Gott wollte wissen, was du machst, wenn es nicht mehr so gut geht. Und wir kommen als Christen in eine Phase und leben immer wieder, wo es uns nicht mehr so gut geht. Was für Prioritäten haben wir? Was ist uns wichtig? Der Isaac oder Gott? Oder den Tempel fertig machen und alles zubereiten wie der Hiskia? Gott will wissen, ob wir wirklich seinen Weg gehen. Also mit Maul können alle den Weg Gottes gehen. Wir sind alles große Maulhelden. Ich kann's, ich kann's, ich kann's, ich kann's. Yes, we can. 5. Mose 8, Vers 2. Der Herr, dein Gott, führte dich 40 Jahre, oh Schreck, lass mir nach, 40 Jahre in die Wüste, um dich zu demütigen und dir zu beweisen, um zu wissen, was in dir drin steckt, was du in deinem Herzen hast, ob du seine Gebote halten willst oder nicht. 40 Jahre durch die Wüste müssen die tippeln und werden geprüft. Gott wollte wissen. Gott weiß nicht, was alles in deinem Herzen ist. Gott wollte wissen, was im Herzen von Hiskia ist. Gott wollte wissen, was im Herzen von Abraham ist. Gott wollte wissen von den Israeliten, was in deren ihre Herzen ist. Gott ließ den Hiskia wissen, du wirst sterben. Was machst du, wenn du sterben musst und sterben wirst und du weißt, das Countdown läuft jetzt? Was wirst du machen? Wie wirst du reagieren? Wirst du zu den Geistheilen rennen? Und ich bin so frustriert von vielen Christen, die aus esoterischen Kreisen auch zu uns kommen, die sind immer noch nicht erlöst von der Esoterik. Die rennen immer noch zu Geistheilern, legen irgendwo die Hände auf irgendwelche heilende Steine auf. Und dann wundern sich, wenn sie dann krank sind, wenn sie ihnen nicht geholfen wird. Ich wundere mich nicht. Weißt du, Gott testet. Was machst du, wenn du an dem dünnsten Faden hängst und du weißt, morgen ist alles zu Ende, rennst du auch zum Geistheiler? Eine Frau hat mir angerufen vor gar nicht so langer Zeit. In Ukraine ist eine Geistheilerin und bei der passieren Wunder. Ich habe gesagt, gut, fahr hin, wenn du willst. Aber Gott ist nicht in Ukraine, ist auch nicht in Großbritannien. Gott ist da, wo du bist und wo du ehrlich zu Gott bist. Herr, ich will sterben, bitte heilen. Oh, ich habe noch so viel zu tun, mein Leben ist noch viel zu, ich bin noch viel zu jung zum Sterben. Er weinte bitterlich, dieser Hiskia. Bitte, der ging nicht zu Geistheilern oder zu den Ärzten, so wie einer seiner Nachkommen. Er drehte sich zur Wand und weinte bitterlich. Ich habe eines festgestellt, der Weg Gottes ist, wo wir bitterlich weinen. Das muss man nicht sagen, wie man das macht. Da muss nicht Zwiebeln nehmen und zerreiben, und dann, damit du bitterlich weinen kannst. Verstehst du? Wenn du bitterlich weinst, das aus dem Herzen kommt, dieses Weinen. Du bist innerlich zerbrochen. Gott hat mich verlassen. Aber Gott verlässt uns, um uns zu versuchen, damit er weiß, was in unseren Herzen drin ist. Ja, ich bleibe dir treu, auch wenn alles zusammenbricht und zusammenfällt. Gott lässt uns manchmal bis zum Äußersten gehen. Gott prüft Herz und Nieren. Also unsere ganze Gefühlswelt. Und unsere Gefühlswelt ist so wichtig. Herz und Nieren. Das ist hier so wichtig, diese Nieren. Und er versucht uns stark zu machen. Wir müssen lernen, die Mächte der Hölle mit ihm zu bekämpfen und zu besiegen. Er prüft Herz und Nieren. Mein Thema ist, gehe die Wege Gottes. Ein anderer Punkt ist, wenn du den Weg Gottes gehst, du gehst einsame Wege, ganz einsame. Der schmale Weg ist eine Gratwanderung, ein ganz einsamer Weg. Du musst ihn ganz allein gehen, kannst niemanden mitnehmen an deiner Seite. Du musst allein diesen Schritt für Schritt gehen. Sogar Jesus musste allein seinen Weg gehen. Von der Verhaftung, Verhör, Geißelung bis ans Kreuz. Und am Kreuz schreit er noch zu Gott. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus schreit am Kreuz noch und brüllt noch laut, dass die Sonne sich verdunkelt vor Schreck. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gottes Wege sind Gratwanderungen. Gott erlaubt, dass wir scheitern, dass wir unsere Ideale nicht verwirklichen können. Gott will unser Herz haben und er ist nur an unser Herz interessiert. Jesus lernte Gehorsam an dem, was er litt. Denk drüber nach. An das ist Gott interessiert. Was hast du gelernt im Leiden, in der Schwierigkeit, in der dunklen Stunde? Was ist und was bleibt, nachdem dein Leben gelebt hast und alles vorbei ist? Die Schlacht gewonnen oder die Schlacht verloren? Also ist mir vollkommen egal, ob ich die Schlacht gewinne oder verliere. Das Leben geht trotzdem weiter. Ja, das Leben geht für mich weiter, ob ich mich ins Bett lege und schlafe oder ob ich etwas tue und unternehme. Das Leben geht weiter. Die Uhr dreht sich weiter. Egal, ob ich Erfolg habe oder nicht, oder Misserfolg habe. Wir hängen uns so sehr an unseren Misserfolgen. Manchmal ist Misserfolg besser und gesegneter und ja geistlicher als Erfolg. Jeder kann sagen, danke Vater, oh, dass ich gesund bin. Aber danke Gott, wenn du krank bist. Und wir sollen Dank sagen, alle Zeit für alles. Kannst auch für das danken, wenn Gott sich von dir abwendet. Mein Gott, warum musst du mich verlassen? Unser Erlöser lebt auch, wenn wir im Augenblick ihn nicht sehen und nicht spüren. Schau doch den Hiob an. Der Hiob liegt in seinem Dreck, in seinem Kot, in Blattern und in Pocken und was weiß ich, in was er liegt. Er liegt da und sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, obwohl er halb tot ist. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich bete für dich, ich bete für euch, dass euer Glaube nicht versagt, dass euer Glaube nicht aufhört. Wir haben einen, der für uns betet, drüben im Himmel. Aber du spürst nichts, dass er für dich betet. Du denkst, Gott hat mich verlassen. Und Gott hat sich von Hiskia abgewandt und ihm einfach stehen gelassen. Aber der Herr hat ihn nicht vergessen. Hinter der Wand ist der liebe Gott. Hinter dem Himmel, hinter den Wolken ist der Herr. Gott verlässt und vergisst die Seine nicht. Er weinte bitterlich und Gott hat die Tränen gesehen. Und der Prophet Jesaja ist noch nicht einmal aus dem Hof draußen. Dann kriegt er einen Auftrag von Gott. Geh wieder zurück zum Hiskia. Und dann sagt der Herr zum Jesaja, ich habe die Tränen von diesem Mann Gott gehört, gesehen. Und sag ihm, du wirst noch 15 Jahre bekommen. Ich möchte, dass du einfach Mut hast und Gott bittest, wenn du todkrank bist, sterbenskrank bist, wenn schon ja Todesschein schon für dich geschrieben worden ist, dass du sagst, Gott, ich habe noch so viel vor und dann weinst vor dem Herrn. Und Gott sagt, ich verlängere dir dein Leben um 15 Jahre. Ja, ist was Tolles, um 15 Jahre zu verlängern. Gott verlängert unser Leben, wenn wir ihn darum bitten. Da ist noch so viel zu tun. Und jetzt, all diese Jahre sind Gnadenjahre dann, diese verlängernden Jahre. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Bei uns zerbricht alles. Nur unser Glaube soll nicht zerbrechen. Unser Fleisch wird zerbrechen. Unsere Kraft wird zerbrechen. Alles, was wir sind und was wir haben, wird zerbrechen. Aber unser Glaube soll stehen bleiben. Ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Weißt du, wenn in der dunkelsten Stunde, du darfst wissen, für mich betet Jesus. Ich sehe nicht, ich höre nichts. Aber ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass er für mich betet. So wie er für seine Jünger gebetet hat. Ich habe gebetet, Petrus, dass dein Glaube nicht aufhört, dass du nicht alles hinschmeißt und abhaust. Hiskia wandte sich zur Wand und weinte bitterlich. Das sind die Wege Gottes. Das sind die Wege Gottes, wie Gott hilft. Aus der Patsche, aus dem schweren Leiden, aus diesen schweren Lasten, die du nicht tragen kannst. Niemand kann von uns verstehen, wie mag das zugehen und so weiter. Aber Gott ist hinter der Wand. Gott ist im Jenseits. Du siehst Gott nicht. Gott ist drüben. Der sieht durch die Wand. Jesus kommt sogar durch verschlossene Türen. Halleluja. Und wenn er das kann, durch verschlossene Türen, durch die Wand durchkommen, dann ist der liebe Gott. Weißt du, der sieht auf der anderen Seite. Wie durch Spiegelglas. Er sieht, was da drüben passiert, alles, was du machst. Du weinst, du weinst, du weinst. Lieber Gott, ja, geh die Wege Gottes, wie Gott es will. Gott will deinen Zerbruch, dass dein Stolz zerbrochen wird, dein Perfektionismus, dein Pharisäertum, deine Selbstgerechtigkeit, egal was es ist. Deine Pläne, deine Idee. Ich konnte meine Ideale nicht verwirklichen. Wer kann das? Sag mir einen Menschen, wer das kann. Keiner. Echtes Glaubensleben, es ist nicht nur ein einmaliger Durchbruch, eine Bekehrung. Echtes geistliches Leben, der Weg Gottes, ist ein Partisanenkrieg. Da muss ich ständig neu angreifen, den Feind von irgendeiner anderen Seite, von nächstes Mal wieder anders. Das ist ein zäher Kampf, es ist Kleinarbeit. Das ist der Glaube mit Gott, mit Jesus Christus. Es ist ein Hineinwachsen in das Reich Gottes. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist A und O. Durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes hineingehen. Weißt du, gehe den Weg Gottes. Morgen wird das Thema sein, der Weg Gottes zum Thron mit uns für unser Leben. Und dieser Weg zu Gott ist kein Spaziergang, kein Flanieren, wie die Berliner hier machen unter den Linden. Glaub nicht an, dass du, wenn du eine Sache überwunden hast, dass du jetzt schon fertig bist. Ah, oh, jetzt habe ich die Krankheit überwunden. Da kommt gleich die nächste Krankheit. Man findet Medikamente für eine Krankheit und dann kommen gleich 10 andere Krankheiten, braucht man wieder neue Medikamente. Und so ist es in der Medizin und so ist auch im Glauben und so ist auch im Leben. Man findet ein Medikament für eine Krankheit und da kommen schon andere Krankheiten wieder. Der Teufel greift von verschiedenen Seiten an. Du bist noch gar nicht richtig fertig. Und du wirst nicht fertig mit deinen Problemen, bis Jesus wiederkommt. So steht es in der Bibel. Mit den Städten Judäas wirst du nicht fertig, bis dass ich wiederkomme. Du wirst mit deinen Kämpfen, mit deinen Krisen nicht fertig. Es wird immer wieder was geben, das du noch überwinden solltest. Immer wieder kommt was hoch. Dann merkst du es plötzlich, was alles noch in dir drin ist. Gott wollte versuchen, Israeliten, was in denen noch drin steckt. Er wollte ihre Herzen prüfen. Und der Feind wird dafür sorgen, dass es dir nicht so wohl geht. Also bei mir macht er das so. Er sorgt ganz fleißig, ja, dass mir nicht so wohl wird. Und ich weiß eines, Gott hilft in den schwachen Stunden. Und ich muss lernen, an seiner Gnade genügen zu lassen. Ich muss durch viel Sumpf, durch viel Gestrüpp, durch viel Dornen und Disteln, durch viel Pech und Pannen durch. Hier muss ich durch. Und Jesus lernte Gehorsam an dem, was er litt. Der Weg des Gläubigen ist von außen betrachtet nicht einfach. Nur Dornen und Disteln. Du sagst, oh Schreck, mein Gott. Ich habe mich in einen Kaktus verlaufen oder einen Kakteen verlaufen. Wie ja, in der Wüste, mal in Mexiko, wo ich da war. Es sind lauter große Kakteen dort in der Wüste. Und da konnte ich einiges beobachten und einiges lernen. Ich habe dort meinen Mittagsschlaf gemacht oder Siesta. Und da lernte ich etwas, dass manche kleine Vögelchen unter den Disteldornen, unter dem Kaktus sich verstecken. Und ich habe gefragt, warum? Damit der Habicht nicht kommt. Die ganzen Geier, die ganzen Raubvögel und so weiter, die gehen nicht ins Gestrüpp und haben Respekt. Aber der Arme und Elende ist dort sicher. Das habe ich dort gelernt, in der Wüste, in der Einöde. Der Arme ist sicher unter dem Gestrüpp, unter den Dornen und Disteln, unter den Schwierigkeiten, der ist sicher, der Herr bewacht uns. Da geht kein Raubvogel hin, da geht auch kein Teufel hin, glaub mir das. Wenn du leidest, dann hast du deinen Frieden. Das klingt komisch, dann hast du deinen Frieden für dich auf jeden Fall. Von Gott aus betrachtet ist es ein einfacher und sicherer Weg. Geh den Weg Gottes und dort bist du frei unter Druck, wie diese kleinen Vögelchen, die ich da beobachtet habe. Da verkriechen sie sich unter den Dornen und Disteln und da habe ich Kreis, verstehst du, und lockt sie raus, dass sie rausfliegen, aber die gehen nicht raus. Wenn es dir schlecht geht, da greift der Teufel nicht an, als Hiob schlecht ging, hat der Teufel ihn nicht angegriffen, hat ihn in Ruhe gelassen. Erst dann, als es wieder besser ging, oh, der kann an Gott glauben, nimm das weg. Und dann, der kann an Gott glauben, wenn es wieder besser ging. Na, verstehst du, und da greift der Teufel an. Und wenn du durch die Wüste gehst, Israel ging durch die Wüste, Israel hat seine Ruhe gehabt vom Teufel, als sie durch die Wüste gingen. Nur ein paar Anfechtungen, aber sonst in der Wüste waren sie sicher, denn der Teufel geht nicht in der Wüste. Er sagt, dort habe ich nichts verloren. Wer schon in der Wüste ist, der hat schon genug Wüste. Der Teufel greift den Hiob nur, wenn er reich ist, wenn er erfolgreich ist, wenn er gesegnet ist. Da hat er ihn angegriffen. Er greift dich an, sobald du aus dem Gestrüpp rauskommst. Sobald es dir zu wohl wird. Und dann macht er einen Sturzflug auf dich. Und dann schnappt er. Also bleib drin. Dornen und Disteln werden auf deinem Weg wachsen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Solange du da drin bist, in dieser Phase, wird es gut sein. Jesus sagt, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Wenn du aufhörst zu beten, aufhörst auf das Wort Gottes zu achten, wirst du in Anfechtung fallen. Anfechtung kommt erst, wenn du Gott vergisst, Gott loslässt, wenn du nicht mehr dich um Gott kümmerst. Auch im verheißenen Land sind Glaubensprüfungen nötig, um unser Wegen, nicht um Gottes Wegen, um unser Wegen. Sind wir dankbar, sind wir zuverlässig, lieben wir den Herrn von ganzem Herzen? Wir sollen erfahren, wie weit ist unser geistliches Leben gediegen, entwickelt und gewachsen. Und er lernte Gehorsam an dem, was er litt, der Herr Jesus Christus. Abraham hat Gott so oft erfahren. Und jetzt wollte Gott wissen, was macht er jetzt, wenn ich ihm nicht begegne, wenn ich nicht zu ihm spreche, wenn er nichts hört und nichts sieht. Und so oft hat Abraham angefangen, gerade in dem Moment, wo nichts passierte, eigene Wege zu gehen. Da ging er nach Ägypten. Und weißt du, was in Ägypten passiert ist? Da hat er seine Sarah verloren. Ist ein Lügner geworden, hat Märchen erzählt. Das ist meine Schwester. Verstehst du? Und die liebe Sarah kam ins Harem. Und was er noch mitgebracht hat, hat die Hagar aus Ägypten mitgebracht. Und mit dieser Hagar ist die Sünde passiert. Dieser Fehltritt, dieser Ismael wurde geboren, verstehst du? Aus Ägypten. Nur weil er Angst hat, jetzt ist eine große Hungersnot. Jetzt, ich muss schnell was tun. Das sind diese Menschen, die schnell was tun wollen, gleich was managen wollen. Und interessant ist, Abraham hat auf dem Weg nach Ägypten und wieder zurück keinen Altar gehabt, wo er Gott angebetet hat und den Namen des Herrn verkündigt hätte. Ja, und das passiert, wenn wir krumme Wege gehen, Gott aus der Schule laufen, da verlieren wir den Segen und wir bringen andere Menschen noch in Gefahr. Und wir bringen Sünde mit nach Hause. Er hat die Kraft verloren zum Zeugen, die Freude am Herrn, kein Segen mehr und kein Sieg mehr. Und dieser Weg führte ihn in die Angst. Ich habe Angst gehabt um mein Leben, nicht um die Sarah. Du siehst, wie egoistisch hier Abraham war, nicht wegen der Sarah. Nein, ich habe Angst gehabt um mein Leben, die werden mich umbringen. Du siehst, um dein Leben. Und das kommt alles raus, wenn du plötzlich drin bist in Ägypten. Und so war es bei Abraham. Er hatte Angst um sein armseliges Leben. Da wurde offenbar, wie selbstsüchtig und egoistisch er ist. Seine Frau war ihm vollkommen egal. Er greift zur Halblüge, verleugnet sogar seine Frau. Mein Schwesterchen ist das. Verstehst? Ja. Ihm geht es nur um sein Wohlergehen. Es zeigt sich. Ja, der Weg Gottes. Gott prüft Herz und Nieren. Er ist der, was Gold läutert im Ofen. Ja, eigene Wege geht und sich wie Petrus am fremden Feuer wärmt. Weißt du, der Johannes kann es machen, konnte machen. Er konnte im Hof des Hohen Priesters gehen. Er war mit dem Hohen Priester verwandt, aber Petrus war nicht verwandt. Und Johannes kann gehen, aber der Petrus läuft mit. Wenn du das kannst, kann ich auch. Und weißt du, was da passiert ist? Er hat seinen Herrn dort verleugnet. Und zwar dreimal sogar hintereinander. Am Anfang hat er noch erzählt, ich bin bereit für Jesus zu sterben. Jesus, ich nehme sogar einen Dolch mit. Damals, als die Prüfung kam, versagte er und verleugnete seinen Herrn. Lass uns wachsam sein, ihr Lieben. Gegen die Neigungen, ich schaffe das schon. Und so weiter. Und so ein kleines Mädchen kommt, ich habe dich doch gesehen beim Brotausteilen damals. Ich habe dich gesehen. Und er hat es nicht mehr abgelassen. Weißt du, der Teufel setzt extra so ein kleines Mädel da auf einen ab. Verstehst du, wenn verschiedene Leute gekommen wären? Nein, aber das eine Mädchen hat sich gesagt, ich kenne, also ich muss blind gewesen sein, ich habe dich gesehen. Das warst du. Ja, und lass uns wachsam sein, dass wir sicher auf dem schmalen Weg bleiben, auch wenn es kritisch und unbequem wird. Wir müssen nicht überall gewesen sein, am fremden Feuer dazu wärmen, wie der Petrus dort im Hof des hohen Priesters. Wenn eine Prüfung sich naht, lass uns auf Gott warten, lass uns zum Herrn fliehen. Wenn du merkst, da kommt etwas, ja, nicht nach Ägypten gleich gehen oder nach Babylon oder nach Rom oder wohin auch immer. Jakobus, der Bruder Jesus, schreibt, meine lieben Brüder, achtet es für lauter Freude, für Vergnügen, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Jakobus 1, Vers 2 und folgende Verse. Und die Geduld aber sollt ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel bei euch sein. Irgendetwas, als der Papst jetzt der Frau da auf die Finger klopfte, dann hat er sich öffentlich noch entschuldigt. Auch ich muss noch Geduld lernen. Auch ich muss noch Geduld lernen. Verstehst du, dass wenn jemand sie an die Hand packt und zieht, öffentlich entschuldigt sich, auch ich muss noch Geduld lernen. Wenn schon der Papst Geduld lernen muss, wie viel mehr du und ich und wir alle? In aller Liebe. Der Glaube ist ein festes Stehen des Herzens, nicht wackeln, kein Wackelkontakt, nicht zappeln, sondern eine Festigkeit entwickeln, aus der dann die Gnade Gottes kommt. Ich stehe und ich lebe von der Gnade Gottes. Das ist, was Gott meinte zum Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen. Und in Hebräer 13, Vers 9 heißt es, es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speisegebote, von denen keinen Nutzen Menschen haben, wenn sie damit umgehen. Was ist, ganzen Speisegesetze kannst du auf den Mond schießen, die bringen nichts. Ob du isst oder nichts, sterben musst du so oder so. Aber die Gnade, es ist so wichtig, Brüder und Schwestern, dass wir die Prüfungszeiten, die Gott für unser Leben festgelegt hat, und hat für uns jeden Tag neue Prüfung festgelegt, dass wir sie bestehen. Abraham wurde durch Demütigung wieder zurechtgebracht. Und du willst ein Prophet sein, und du willst ein Kind Gottes sein, und lügst mich an. Versteht, was dieser Abimelech sich dabei gedacht hat? Du bist ein Lügner. Das war eine Demütigung für den Abraham. Eine Blamage. Die hätte er sich ersparen können. Und diese Blamage blieb nicht ohne Folgen. Du rennst dorthin und du siehst, was jetzt dabei rauskommt und was rausgekommen ist. Dieser Ismael und all die ganze Geschichte drumherum. Bis heute haben wir noch keinen Frieden an der ganzen Geschichte. Durch Demütigung wurde Abraham zurechtgebracht. In den Problemen des Lebens beweist man sich, ob man zu Gott steht, durch den Krisen. Da zeigt sich, ja, ob der Herr mit uns ist oder nicht, wie beim Josef. Da zeigt sich, hey, noch wandelt er mit Gott. Lasst uns von den Ungläubigen nicht beirren, von den modernen Theologen oder von der Wissenschaft, von den verführten Menschen, von den Vereinschristen oder Kirchenchristen. Lasst uns nicht verführen von den Scheinheiligen, den Besserwisser. Ja, geh geradeaus deinen Weg, auf den Gott dich gestellt hat, auch wenn es ein bisschen kompliziert und ein bisschen umständlich ist. In der Endzeit wird jeder von uns individuell von Gott geführt. Wir sind mittendrin in der Endzeit. Jemand hat mir neulich geschrieben, ich glaube, wir sind schon über der Endzeit hinaus. Ich weiß es nicht, ob wir schon über der Endzeit sind, aber auf jeden Fall, wir sind mittendrin in der Endzeit. Welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Und es ist so wichtig, dass wir uns von Geist Gottes leiten. Das ist der Weg Gottes, den geh. Und wenn Gott dir das gesagt hat, tu das. Zu dem einen Propheten da hat er gesagt, du gehst in die Stadt Samaria, kein Brot essen und kein Wasser trinken dort in dieser Stadt. Das ist alles vergiftet. Hat er nicht gesagt, sage ich nur. Verstehst, du sollst nichts essen. Und da ist ein alter Prophet, verstehst du, die Gnade Gottes verloren hat. Und dieser alte Prophet, als er hört von seinen Buben, dass ein Prophet in Samaria gekommen ist und geweissagt hat gegen den König und dass er wirklich ein echter Prophet ist, bringt den Mann schnell zu mir. Aber der sagt, nein, ich kann zu euch nicht gehen. Ich darf hier in dieser Stadt nichts essen und nichts trinken. Und weißt du, was da passiert ist? Dann kommt er mit einer Lüge, dieser alte Prophet. Alte Propheten können lügen, wie ein Strick. Verstehst du, der lügt und sagt, mir ist ein Engel erschienen und hat gesagt, ich soll dich einladen. Glaub nicht an den Spruch von Engeln. Gott hat durch sein Wort geredet, durch seinen Heiligen Geist geredet und du brauchst keine Engel. Und ein Engel hat zu mir geredet. Und der junge Prophet, der war noch unerfahren geistlich, aber wenn ein Engel dem das gesagt hat, dann muss doch Gott seine Meinung geändert haben. Hunger habe ich schon. Ich würde gerne hier in der Stadt was essen und was trinken. Aber ja, und hat sich umstimmen lassen. Und was passiert ist, als er auf dem Weg nach Hause geht, dann erfährt er, dass er belogen worden ist. Dann kommt ein Löwe, überfällt ihn und den Esel und die stehen alle da. Und da heißt es nachher in der Geschichte, so sieht's aus, wenn ein Mensch Gott nicht gehorcht. Wenn er nicht den Weg Gottes geht. Löwe überfällt ihn und Leute munkeln und schimpfen und reden. Ja, Gottes Wege sind keine ausgetrampelten Wege, keine ausgefahrenen Wege, keine selbstgewählten Wege, keine menschlichen Wege. Gott hat es gesagt und tu's. Und jedem sagt er immer was anderes. Dir sagt er was anderes und mir sagt er was anderes. Gott will dir in der Wüste den Weg bahnen. Und weißt du, in der Wüste muss man lernen durchzukommen. Die Wüste ist rau. In der Wüste gibt es keine Straßen. Das sind nur Dünen und die verändern sich ständig jeden Tag. Ist die Düne wieder anders, wenn es Sanddünen sind? Geh den Weg noch ganz schnell. Bleibe dicht hinter Jesus. Ganz dicht. Dann kommst du ans Ziel. Bleibe in seiner Spur. Morgen, du siehst sie und übermorgen siehst du sie wieder nicht mehr. Ja, du siehst jetzt, hier ist der Herr gegangen. Geh ihm nach in der Wüste, da wo der Herr Jesus ist. Viele haben die Orientierung verloren, haben zu lange gewartet, Jesus ist weitergegangen und dann müssen sie wohl oder übel im Kreis tippeln. In den Nachkriegsjahren, also ja, hier im Nachkriegsjahr, da war ein Evangelist hier in Karlsruhe, hat gepredigt und eine Prophetie gesagt, Deutschland, wenn ihr nicht anerkennt oder erkennt die Gnade Gottes, was Gott mit euch hat, dann werdet ihr 40 Jahre durch die Wüste gehen, bis der Herr euch wieder heimsucht. Und was ist passiert? Etwa 40 Jahre sind, da gab es ja Evangelisten, die kamen, die haben in Deutschland evangelisiert, gepredigt, aber die Leute haben nicht sich geöffnet für Gott. Und dann gab es 40 Jahre keine Erweckung, bis die charismatische Gemeindeerneuerung kam, dass wieder ein paar Menschen sich bekehrt haben und so weiter. Dann sind 40 Jahre vergangen. Wenn wir aufgeben, vergehen 40 Jahre. Ich werde nicht vergessen, ich habe in Stuttgart-Freiberg einen Bruder gehabt, der hat sich bekehrt und der kommt zum Herrn und ist erlöst und frei. Aber der sagt, Bruder Matthäus, ich habe in meinem Leben einen Fehler gemacht. Vor 40 Jahren hat Gott mich gerufen und ich habe Gott nicht geantwortet. Ich bin nicht auf seine Reden eingegangen. Dann ist er im Satanismus gelandet, im Okkultismus gelandet, im Spiritismus gelandet. Überall hat er gesucht, bloß nicht bei Gott. Bis Gott ihn zerbrochen hat und dann nach 40 Jahren sage ich, so lang bist du in der Irre gewesen, bis du gemerkt hast, dass Gott dich lieb hat. Damals hättest du ja sagen können. Damals wäre die Stunde da gewesen. Aber jetzt musst du jetzt warten, bis der Zug wiederkommt, bis der Herr wieder gnädig ist. Weißt du, Gott lässt dich laufen. Er ist nicht verpicht, dir zu helfen, aber er würde dir gerne helfen. 40 Jahre, nütze die Zeit. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du uns führst und leitest. Deine Wege sind ungewöhnliche Wege, einmalige Wege, was ganz Besonderes. Herr, und wir möchten mit dir durch dick und dünn gehen. Auch wenn Disteln und Dornen auf unserem Weg sind und wir einfach das nicht verstehen, auch die Dornen und Disteln haben einen Zweck für unser Leben, dass wir bewahrt werden vor so mancher Blödheit, mancher Dummheit, mancher Torheit. Herr Jesus, ich danke dir, du bewahrst deine Kinder zwischen Dornen und Disteln und im Schweiße ihres Angesichtes dürfen sie ihr Brot essen. Das ist Gnade. Herr, ich preise dich, dass ich das lernen durfte und ich möchte, dass du weiter die Geschwister lehrst, deinen Weg zu gehen. Nicht meinen, nicht unseren Weg, deinen Weg, Herr. Amen.